Wir können auch nicht zaubern, wir können nicht aus 500 Franken, können wir auch nicht 50.000 machen, oder? Das heisst, die Rendite, die trägt einen guten Teil dazu bei, dass sich das Vermögen auch aufbaut über die Zeit. Aber am Ende vom Tag ist es auch wichtig, dass als Kundin oder als Kund eben auch das richtige Anlage- oder Einzahlungsverhalten hast.
Findependent ist ein digitaler Vermögensverwalter. Er bietet Minimalaufwand für Anlegerinnen und Anleger mit gleichzeitig tiefen Gebühren. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßen darf ich heute den Gründer von Findependent, Matthias Briner, hier im Coworking Space Tada, in Zürich Alvisrieden. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, hallo Fabio, danke mal für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Matthias, ich fange gerade mal mit einer eher lockeren Frage an. Was für ein Anlegertyp bist du? Vorsichtig, bedacht, ausgeglichen, mutig oder risikofreudig?
Ich habe tatsächlich mutig gewählt. Und ich glaube, das passt dazu mehr. Nicht komplette Risiko, aber doch relativ offensiv.
Jetzt, was ist die Business-Idee hinter Findependent?
Ja, die Idee ist eigentlich ganz einfach. Ist einfach, das Problem ist, wenn man die langfristige Ersparnis nur auf dem Konto lässt, dann steht aus den Ersparnis einfach nichts. Die werfen vielleicht ganz wenig Zins ab, aber der Zins ist vielleicht sogar tiefer als die Inflation. Das heisst, das Geld auf dem Sparkonto verliert real sogar an Wert. Das heisst, eigentlich, das einzige Clever, was du mit der langfristigen Ersparnis kannst machen, wo du sagst, ich brauche 10 oder 20 Jahre, ist eigentlich anzulegen. Und gleich sind aber die Hemmschwellen für den Großteil der Bevölkerung, zum eben mit Anlegen starten, ist immer noch relativ gross. Und es tut immer noch einen kleinen Teil wirklich Geld anlegen. Und wir wollen einfach das noch bekannter machen, noch verbreitern. Und haben darum ein Angebot geschaffen, das den Einstieg ins Thema Geldanlegen noch mal einfacher macht.
Du sagst, der Einstieg und ist bei euch recht tief. Ihr habt einen Minimaleinstieg von 500 Franken, wenn man mit anderen vergleicht, bis zu 8'000 Franken, wo man springen, dass du überhaupt einmal dabei bist. Wieso habt ihr gedacht, muss das so tief sein?
Ja, also wir haben auch mit potenziellen Kunden und Kundinnen geredet und auch ein bisschen herauszufinden, ja, was ist denn so ein Betrag, wo man sagt, hey, mit dem würde ich das mal als neues Angebot auch ausprobieren. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass eben 5'000 wahrscheinlich zu hoch ist. Ein paar Mitbewerber haben auch 2'000 gehabt, dann haben wir gemerkt, das würde sicher auch gehen mit 2'000. Haben aber dann nochmal gedacht, ja, das ist vielleicht für manche ist immer noch ein relativ hoher Betrag. Und dann haben wir geschaut, können wir den noch runterbringen? Dann haben wir es geschafft, den auf 500 runterzubringen und dann haben wir auch das Gefühl gehabt, jetzt haben wir einen super Sweet Spot, wo wir sagen, hey, 500 Franken, das haben die meisten noch, zum mal so etwas ausprobieren. Aber es ist auch für viele, ist das eigentlich ein ernsthafter Betrag, wo man sagt, das ist für mich relevant und es ist nicht irgendwie ab einem Franken, wo man das Gefühl hat, es ist schon fast ein bisschen nur für Spass.
Und das ist ja, also, zum es nochmal klar machen, das ist ja nicht der Betrag, den man monatlich muss bringen, sondern das ist ja wieder Start.
Genau. Und man kann natürlich auch mit einem kleinen Betrag anfangen. Also, du kannst auch sagen, ich mache mal einen Dauerauftrag mit 100 Franken und dann läuft der 5 Monate und dann, sobald es 500 Franken erreicht wird, wird es automatisch angelegt. Und dann der monatliche Dauerauftrag, den viele von unseren Kunden und Kundinnen haben, der ist, bei einem ist der 50 Franken, bei anderen 100, bei anderen 500 und bei anderen auch ein paar Tausend Franken.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Wenn jetzt mal, sagen wir mal, beim Normalverdiener oder Normalverdienerin ist ja das Stetige, der Dauerauftrag ist ja viel wichtiger, als also einfach mal einen Betrag rein hast. Warum ist das so?
Ja, genau. Durch halt das stetige Einzahlen kommt am Ende vom Tag einfach auch viel mehr zusammen. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu verstehen, wir können auch nicht zaubern, wir können nicht aus 500 Franken, können wir auch nicht 50.000 machen, oder? Das heisst, die Rendite, die trägt einen guten Teil dazu bei, dass sich das Vermögen auch aufbaut über die Zeit. Aber am Ende vom Tag ist es auch wichtig, dass als Kundin oder als Kund eben auch das richtige Anlage- oder Einzahlungsverhalten hast und eben halt auch regelmäßig Geld anleihst. Und mit einem Dauerauftrag geht das auch relativ einfach. Und ein weiterer Vorteil vom Dauerauftrag ist halt, das Geld ist dann auch gerade weg von deinem Zahlungskonto. Du kommst gar nicht in die Versuchung, das noch auszugeben, oder? Und musst in dem Sinne nicht auf viel verzichten und baust gleichzeitig fast automatisch ein super Vermögen auf.
Und es ist ja auch für die, die so ein bisschen Angst haben, ja, was macht der Markt? Ich meine, wenn du stetig einzahlst, genau, dann kannst du natürlich auch das Marktrisiko so ein bisschen flächen, oder?
Genau, das empfehlen wir immer allen, oder? Wir haben auch die Frage, ja, soll ich jetzt einzahlen? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Und genauso wie alle anderen wissen wir es natürlich auch nicht. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass man eben gar nicht muss wissen. Man muss gar nicht den richtigen Zeitpunkt treffen, um mit Anlegen Erfolg zu haben. Viel wichtiger ist, dass man relativ langen Anlagehorizont hat insgesamt und früh mit Anlegen startet.
Jetzt, ich bin Neukund, bei euch, wie gehe ich davor? Was sind so meine ersten Schritte, die ich machen muss?
Ja, also wenn du noch nicht Kunde bist, dann musst du natürlich ganz am Anfang mal die App abladen, weil in der App ist nachher die Registrierung. Es geht etwa 10 bis 15 Minuten. Dann in der Regel am nächsten Tag ist dann das Konto bereit. Wenn das Konto bereit ist, schicken wir dir das Mail mit deiner IBAN und dann musst du eigentlich einfach eine Einzahlung machen von deinem E-Banking auf dein neues Independent-Konto und dann, sofern der Betrag über 500 Franken ist, wird das gerade von uns angelegt und dann läuft das eigentlich schon.
Und nachher muss ich eben die Anlegetypen muss ich dann auswählen, oder was
genau,
ich so bin.
Genau.
Vorsichtig, Bedachthänder, ausgeglichen, mutig oder risikofreudig.
Genau. Das ist schon Teil von der Registrierung. Mit der Registrierung eigentlich zwei Teile. Zum einen eröffnest du dein persönliches Bankkonto bei unserer Partnerbank, bei der Hypothekarbank Lenzburg. Dort werden dein Geld und Wertschriften verwahrt. Das heisst, mit der vollen Sicherheit von der Bank auch. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eben, dass wir dir Fragen stellen und probieren herauszufinden, was ist dein Anlageprofil. Fragen wir zum Beispiel, fragst du deine Risikobereitschaft oder wie lange willst du anlegen? Wie viel Erfahrung hast du schon? Und dann je nachdem schlagen wir dir eben, sagen wir jetzt mal, ausgeglichen als Anlagelösung vor mit 60% Aktienanteil oder mutig mit 80% Aktienanteil. Und dann kannst du den Vorschlag wählen, wenn du willst. Oder du kannst auch sagen, nein, ich will trotzdem einen anderen Vorschlag wählen. Also die Freiheit haben unsere Kunden und Kundinnen.
Kann ich da auch selber Titel reinnehmen ins Portfolio, wo ich cool finde? Oder tun ihr das wie vorgehen?
Es gibt eine Möglichkeit, ja, aber das ist ab 5'000 Franken, hast du die Möglichkeit, deine eigene ETF-Anlagelösung zusammenzustellen. Wir haben bei 40 ETFs vorselektioniert, die unsere Anlagekriterien erfüllen. Und von denen kannst du quasi auswählen, welche das du willst und wie du die willst gewichten in deiner Anlagelösung.
Jetzt auch ist der Selektionsprozess von diesen ETFs sehr wichtig, habe ich gelesen. Auf was schauen wir da bei den ETFs, die ihr den Kunden empfehlen oder ins Portfolio reinnehmen?
Genau, also das ist eigentlich eine oder ein Teil von Dienstleistungen, die wir anbieten, ist schon genau, dass wir eben den Anlageentscheid für den Kunden abnehmen. Der Kunde sich nicht selber mit ETFs muss beschäftigen, das heisst, wir wählen die aus. Was natürlich sehr wichtig sind, tiefe Gebühren. Weil am Ende vom Tag ist immer die Frage, es sind immer zwei Fragen, welche Rendite erwirtschaften meine Anlagen und wie viel von dieser Rendite kommt am Ende vom Tag in meiner Tasche an und wie viel geht eigentlich unterwegs verloren eben an den ETF-Anbieter oder an die Bank oder jetzt nach Independent. Dann gibt es sehr viele Player, die alle noch etwas abzwacken und das muss insgesamt, sollte aber natürlich möglichst wenig abzwackt werden. Was uns wichtig ist im Selektionsprozess eben nebst den tiefen Gebühren ist auch ein gewisses Nachhaltigkeitsscreening. Wir nutzen sogenannte ESG-Screened-ETFs. Die sind nicht teurer als die normalen ETFs. Das heisst, wir müssen nicht auf Rendite verzichten oder mehr Gebühren zahlen. Und man hat aber gleich zum Beispiel die gröbsten Branchen, wie zum Beispiel Ölsand oder Tabakindustrie, sind dann nicht enthalten in den ETFs. Also in diese Branche investiert man dann nicht. Und das Dritte, was wichtig ist, dass es physisch repliziert ist. Das ist jetzt schon ein bisschen technisch, aber dass die ETFs auch wirklich die Aktie kaufen, wenn es ein Aktie-ETF ist und das nicht einfach mit sagen Finanzgeschäft synthetisch abbilden, weil wenn man das synthetisch macht, kann auch spannend sein, aber bringt auch zusätzliche Risiken hier, wo wir nicht wollen eingehen für unsere Kunden und Kundinnen.
Kannst du mal noch schnell für alle, die es nicht wissen, erklären, was ein ETF ist?
Ja, genau. Also ETF steht für Exchange Traded Fund. Das ist ein, wie man es auf Deutsch würde sagen, börsengehandelter Fonds. Also ein klassischer Fonds ist natürlich ein Vehikel, wo das Geld bündelt von den Anlegern. Und dann das Geld gemeinsam in Aktien oder Obligationen anlegt. Und ETF ist eigentlich, ich sage jetzt mal, die moderne Variante davon, wo man auch an der Börse handeln kann. Es hat recht den Aufwind erfahren. In den letzten paar Jahren ist in den USA noch einiges grösser als hier. Aber kommt jetzt auch in Europa immer mehr, sind sehr kostengünstig und sehr einfach zu handeln. Und darum ist es ein ideales Instrument für Privatanleger. Zum auch mit einem kleineren Betrag sehr breit abgestützt können anzulegen.
Du hast vorhin Gebühren erwähnt. Wir sind gemäss einer unabhängigen Studie der günstigste Schweizer Online-Vermögensverwalter. Jetzt, wie behalten ihr die Gebühren so tief für eure Kundinnen und Kunden?
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir natürlich auch eine tiefe Kostenstruktur haben. Also wir sind ein sehr schlankes Team. Wir haben ein Produkt, wo sehr vieles automatisiert ist, wo komplett digitalisiert ist. Und das gibt uns natürlich, wie gesagt, eine vorteilhafte Kostenstruktur und ermöglicht uns eigentlich den Vorteil, eben auch an Kunden weiterzugeben in Form von tiefen Gebühren.
Eure Seite zeigt die Gebühren auch sehr transparent an, oder wie viel du investierst, wie viel sind denn Gebühren, wieso ist euch das so wichtig?
Also etwas, was mich immer gestört hat bei den klassischen Bankprodukten, bei den fast allen Banken ist es leider so, dann hat man mal das Gespräch, man will anlegen mit ihnen und dann muss man sich die Gebühren, die verschiedenen wirklich fast zusammensuchen und noch nachfragen, ja, gibt es Wechselkurszuschläge oder was kommt denn dort noch dazu? Und das ist einfach da, wo wir nicht mehr wollen. genau wie es mich immer gestört, haben wir gesagt, hey, das wollen wir nicht. Am liebsten hätten wir natürlich noch viel eine einfachere Gebührenstruktur. Wir haben gesagt, es wird einfach nur eine einzige Gebühr. Das ist einfach nicht möglich, weil es gibt halt dann eben zum Beispiel noch Stempelsteuer, die an den Staat gehen, wir haben noch eine kleine Abgabe, die an die Börse geht. Und haben gesagt, wenn wir es nicht können in einer Gebühr zusammenfassen, dann machen wir es wenn schon so transparent wie möglich.
Was ist so der grösste Fehler, wo man als unerfahrener Anleger oder unerfahrene Anlegerin an der Börse machen kann, wenn man wenn man ein Neuling ist?
Ja, ich glaube, vielleicht zwei Sachen. Das erste, wenn man einfach sagt, ich kaufe eine einzige Aktie und vielleicht eine, die gerade noch mega gehypt wird, ich kaufe jetzt mal Nvidia oder GameStop oder irgendwie so, das kann sehr gut gehen, wenn man noch in der Aufbauphase vom Hype ist, aber es kann natürlich auch und nach dem Hype, es geht immer auch wieder runter, oder? Das kennt jeder, was sich verfolgt. Und wenn man natürlich dort gerade mit dem ersten Investment einen riesen Verlust einfährt und das Gefühl hat, hey, das funktioniert ja gar nicht, das Anlegen, ich habe Geld verloren und dann eigentlich nie mehr zurückgeht an die Börse, das ist sicher sehr doof. Über das ganze Leben kann man sehr vom Anlegen profitieren, aber eben, wenn man dann einmal die Finger verbrennt und nicht zurückgeht, ist die Chance vertan. Und das Zweite ist, wenn man jetzt gar keine Erfahrung hat, würde ich auch nicht empfehlen, gerade mit einem riesengroßen Betrag starten. Weil selbst wenn du diversifiziert anlegst, sag jetzt mal mit uns, und du leistest gerade 100'000 an, kann das schon sein, dass das im Jahr auch mal abzackt auf 80 oder auf 70'000. Und wenn man dann gerade so startet, ist es dann auch schwierig, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, um das Vertrauen auch einbehalten. Und darum vielleicht, wenn man es noch gar nicht angelegt hat, halt wirklich schrittweise Vermögen aufbauen.
Ein Haufen Leute haben ja immer Angst vor den Wirtschaftskrisen, aber auf eurer Seite steht, wer in 10 Jahren lang eine Schweizer Aktienmarkt anlegt, sind in 97% der Fälle ein Gewinn rausgekommen. Also das heisst, aus 1'000 Franken sind dann eben 2'310 Franken geworden. Meinst du nicht auch, Geduld ist so ein bisschen das, wo ein Haufen Leute auch fehlt, die dann sagen, boah, okay, gut, jetzt habe ich wieder einen Haufen Geld verloren, jetzt gehe ich raus.
Ja, mal, das ist genau die Gefahr, oder? Dass man die Geduld nicht aufbringt. Ist eh schon schwierig, so viel Geduld zu haben. Und beim Anlegen entsteht halt der Zinseszinseffekt und der zeigt sich halt vor allem dann in den ersten paar Jahren noch nicht so extrem, sondern eher dann ein bisschen hinten raus, oder? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man mit einer gewissen Systematik eben auch anlegt, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, weil man eben dann auch automatisch von dem kann profitieren und nicht immer die Versuchung hat.
Bist du ein geduldiger Mensch?
Ja, ich würde sagen, ich bin ein geduldiger Mensch, ja. Doch, so overall.
Was für ein Sparer bist du? Weißt, bist du schon immer, also dein Umgang mit Geld, wie ist das so? Weißt du schon, das wie in die Wiege gelegt kriegt? Oder hast du dir, ein paar Leute haben ja auch, ein bisschen komischer Umgang mit Geld, sage ich mal, oder geben viel aus.
Ja.
Bist du ein Sparer?
Ja, ich glaube, also, was ich sicher gelernt habe von daheim ist quasi, wir machen keine Schulden. Also du musst zuerst Geld verdienen, bevor du darfst ausgeben. Und ich habe, ich würde sagen, immer okay Geld gehabt, aber auch nie wirklich viel Geld gehabt. Und schon immer probiert, einfach ein bisschen auf die Zeit zu tun. Aber ich habe zum Beispiel auch während dem Studium das Geld, das ich dann mal in der Semesterferien erarbeitet habe, arbeiten, habe ich dann auch für die nächste Reise wieder ausgegeben. Also ich habe für mich gesagt, hey, Ende Studium musst du jetzt nicht mit 10'000 Vermögen rauskommen. Das ist auch okay, wenn du mit keinem Vermögen rauskommst. Weil nachher dann fährst du dann einfach arbeiten und kannst du dann eigentlich viel einfacher ein bisschen mehr Vermögen aufbauen. Also ich bin dann auch sehr pragmatisch gewesen.
Und wie machst du das jetzt? Wie splittest du so dein Einkommen? Also grosser Betrag weg oder wie machst du das? Dritte Säule,
ja.
ETFs?
Also seit ich jetzt das eigentlich gegründet habe, habe ich eigentlich immer relativ einen tiefen Lohn gehabt. Am Anfang noch sehr tief, jetzt fange ich ein bisschen höher, aber es reicht eigentlich wirklich einfach zu meinen Kosten decken. Also ich kann momentan gar nicht wirklich etwas auf die Seite tun.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelsseite.ch/podcast/Upbeat die Schweizer Startup-Serie machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo es Podcasts gibt. Dann verpassen wir auch nicht die wöchentliche Podcast-Folge. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Das nehmen wir doch mit am Anfang von der Idee. Wie ist die genau entstanden?
Ja, ich glaube, also das erste Mal eigentlich überhaupt von Fintech gehört ich im Austausch während meinem Masterstudium in Kopenhagen. Habe mich dann erkundet, was für Fintechs überhaupt in der Schweiz gibt. Dort ist eigentlich gerade Neon, ist so eine Landingpage gewesen, coming soon, sie machen eine Neobank. Ich habe mega spannend gefunden, habe ich ihnen mal geschrieben gehabt, ob sie jemanden brauchen für das Praktikum. Bin dann als Praktikant gewesen während meiner Masterarbeit und habe dort eigentlich das erste Mal gemerkt, was es heisst, im Startup arbeiten. Und auch für mich selber gemerkt, dass mir das eigentlich viel mehr gefällt, dass ich viel mehr etwas, ich bin mehr ein Macher, ich baue lieber etwas Neues auf, mache etwas, was wirklich im Interesse der Kunden ist, mega cool gefunden. Und habe dann natürlich auch von meinem Hintergrund, vom Studium her, immer schon das Interesse auch am Anlegen und das Gefühl gehabt, hey, so etwas, wie es Neon gemacht hat, für das Kärtchen und fürs Konto, so etwas Einfaches, App-basiert, das bräuchte es eigentlich auch zum Geld anlegen. Und so ist dann eigentlich die Idee entstanden für Findependent.
Wie hat so der Businessplan am Anfang ausgesehen? Hat der sich, ist der immer noch gleich geblieben bis jetzt? Oder hat er sich über die Zeit mal so ein bisschen verändert in den 3 Jahren, wo wir jetzt am Markt sind?
Ja, der hat sich schon immer ein bisschen verändert. Wie fast immer als Startup plant man relativ aggressiv. Und wir sind 2021 gestartet. Das war eigentlich noch ein gutes Börsenjahr gewesen. Da sind wir aber noch sehr klein gewesen. Haben wir gar noch nicht so mega können profitieren von dem. Und dann 22 ist halt auch kein gutes Börsenjahr gewesen. 23 wird ein bisschen besser. Und jetzt 24 ist super. Und was wir einfach gelernt haben auf dem ganzen Weg ist, dass halt, für das Geschäftsmodell und fürs Wachstum extrem entscheidend ist, habe ich Rückenwind von der Börse oder habe ich Gegenwind? Und das macht einen riesen Unterschied fürs Wachstum. Und jetzt zum Beispiel wachsen wir viel, viel schneller, als wir prognostiziert haben, seit Anfangsjahr. Aber zum Beispiel in 2022 jetzt hat es Zeit gegeben, wo wir einiges langsamer gewachsen sind, als wir das erhofft haben.
Was gibt euch jetzt den Rückenwind, dass ihr jetzt im Moment so schnell wachsen?
Ja, aber ich glaube, die Börse entwickelt sich seit letztem November, entwickelt sich die Börse sehr gut. Und das führt halt dazu, dass sich mehr Leute mit dem Thema beschäftigen, aktiv googlen, dann auch auf uns stoßen, mit uns starten. Das führt dazu, dass wir mehr weiterempfohlen werden von unseren Kunden, weil die vielleicht aktuell gerade einen Gewinn haben und es lieber ihren Kolleginnen und Kollegen zeigen und sagen, hey, das ist eine coole Sache. Es führt dazu, dass unsere Kundinnen und Kunden mehr Geld einzahlen. Wir sagen zwar immer, hey, zahlen regelmäßig ein, aber es gibt halt auch viele Kundinnen, die dann einzahlen, wenn es wieder ein bisschen hochgegangen ist und auch ein bisschen schauen, wie es sich entwickelt. Und das alles zahlt halt dann darauf ein, dass wir starkes Kundenwachstum haben und starkes Wachstum haben bei der Gesamtsumme, die wir für unsere Kunden verwalten.
Wie hoch ist im Moment die Summe, die ihr für eure Kunden verwaltet?
Ganz aktuell ist es etwa 110 Millionen.
Macht dir der Betrag mir mal so ein bisschen Angst, wenn du den hörst? Oder eher stolz?
Ja, eher stolz. Ich finde es cool. Klar, am Ende, also sicher gut, haben wir nicht mit dem Betrag gestartet. Weil das, heute ist das Unternehmen, also ist am Anfang auch schon solid gewesen, aber am Anfang ist es noch viel kleiner und heute haben wir natürlich auch viel mehr Checks und Kontrollen drin, dass wir auch alles, was wir machen, dass das wirklich auch funktioniert und verhebt und dass wir möglichst keine Fehler machen, oder? Und ganz am Anfang haben wir das Rebalancing für Kunden haben wir noch mit dem Excel gemacht, oder? Und viele Kunden separat ausgerechnet, welche ETFs wir jetzt kaufen und verkaufen. Und ich bin froh, haben wir nicht mehr so viel manuelle Arbeit drin. Also A, weil es auch zeitlich gar nicht mehr gehen, aber weil es natürlich auch automatisiert viel weniger fehleranfällig ist.
Wie verdienen ihr euer Geld?
Die Kundin, die mit uns Geld anlegen, die zahlen Gebühr auf der Anlagesumme, die sie mit uns anlegen, pro Jahr. Die ersten 2'000 sind gebührenfrei. Das haben wir gemacht, damit jeder eigentlich mal kann, ohne Gebühren uns mal ausprobieren, kann schauen, ist Anlegen etwas für mich und passt mir mit Findependent. Und alles, was dann drüber ist, über diese 2'000 Franken, auf das fällt eine Gebühr an. Das ist 0,4% pro Jahr. Also 4 Franken pro 1'000 Franken, die du mit uns anlegst. Und von dieser Gebühr geht ein Teil an unsere Partnerbank und ein Teil geht an uns.
Eure Chancen am Markt. Mhm. Ich meine, es gibt ja doch schon einige Angebote in dem Bereich. Wie siehst du die?
Ja, ich denke, das ist sicher eine von den Fragen gewesen, die wir auch am Anfang gehabt haben. Wenn wir gewusst haben, wir sind nicht die Ersten, die jetzt einen digitalen Vermögensverwalter machen. Wir sind witzigerweise so die Ersten gewesen, die außerhalb von der Säule 3a gesagt haben, wir machen es komplett App-basiert. Also die bestehenden Robo-Advisor, die haben jetzt auch mittlerweile alle auch eine App. Aber wir haben eigentlich wirklich mit der App gestartet. Wir haben auch nur eine App. Und dementsprechend ist aber auch alles auf die App ausgerichtet und die App ist halt sehr cool. Manchmal, wenn man es zuerst als Webseite hat und dann aus der Webseite noch eine App baut, wird die App nicht ganz gleich cool. Dafür haben die noch eine Webseite, also auch noch ein Weblogin, was wir nicht haben. Das hat alles ein Vor- und Nachteil. Aber wir haben gesagt, wir machen es App-basiert und können es so maximal einfach machen. Und also ich habe immer gesagt, maximal einfacher Einstieg und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dort habe ich schon so ein Spot gesehen im Markt und gesagt, hey, das ist noch ein bisschen leer. Und ich glaube, da haben wir uns jetzt auch gut können positionieren und ich glaube, das Kundenwachstum, das wir bis jetzt gehabt haben, gibt uns auch recht, dass es dort noch einen Platz gegeben hat im Markt. Und unsere Aufgabe ist natürlich, das jetzt auch zu verteidigen, auch in den kommenden Jahren. Und ich glaube, wenn wir das können, dann werden wir auch wirklich solid weiter wachsen.
Was ist so eure Zielgruppe?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil oder die Leute haben immer das Gefühl, das sind relativ junge Leute, die mit uns anlegen, so die gerade nach dem Studium. Aber das Durchschnittsalter von unseren Kundinnen und Kunden ist 39. Also einiges älter als ich noch bin, ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich sogar älter als du bist, ziemlich sicher. Also das heisst, es ist eine rechte Bandbreite. Also wir haben jeder fünfte Kunde von uns ist über 50. Ich glaube, also digital Geld anlegen ist nicht mehr etwas nur für die Jungen, sondern das Digitale und nicht mehr bei der Bank müssen vorbeigehen. Das spricht heute eine sehr breite Bevölkerungsgeschichte an.
Jetzt, wo wir gestartet sind, haben wir ja auch Geld gebraucht. Wie sind ihr finanziert und ja, Investorensuche, ist das schwierig für euch am Anfang oder wie haben wir das gemacht?
Ja, also das erste Geld, das wir bekommen, das war so in meinem Freundes- und Familienkreis gewesen. Das war sicher super gewesen, dass ich dort die Unterstützung hatte. Erhöht natürlich auch sofort den Druck, wenn du dann Geld von den Leuten, die dir auch wichtig sind, in deinem Unternehmen innen hast, willst du es natürlich dann entsprechend gut machen und hoffentlich irgendwann auch wieder etwas zurückgeben können. Also es ist immer etwas, was man sich gut überlegen muss. Aber ich glaube, die meisten Startups starten so und das ist wahrscheinlich auch okay. Dann haben wir eigentlich, sind wir bei Hülle der Löwen gewesen. Dann haben wir das Investment von Roland Brack in der Sendung und im Anschluss auch noch von Lukas Speiser, der jetzt heute mit uns auch im Verwaltungsrat ist. Und haben dann auch noch Geld bekommen von anderen Business Angels, also privaten Investoren, die regelmäßig in Startups investieren. Und haben dann 2022 können eine Seed-Finanzierungsrunde machen mit Backbone Ventures, also mit der Venture-Gesellschaft. Ja, und haben eigentlich immer noch, das ist unsere Investorenbasis, die haben jetzt auch gerade nochmal im Herbst nochmal 1 Million investiert, jetzt im Frühling auch gerade nochmal 500.000 investiert, weil sie einfach auch gesehen haben, das geht in die richtige Richtung, das funktioniert, auch das, was vorher nur ein Plan war, das können wir auch umsetzen effektiv und was wir jetzt eigentlich gerade wirklich am Anschauen sind, beziehungsweise schon vorbereitet sind, ist das Crowdinvesting, wo Ende Juni, Anfang Juli wird kommen, weil wir einfach auch, also aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir gemerkt haben, dass wir unsere Kunden noch wollen, noch mal näher ans Unternehmen binden. Und weil wir auch gemerkt haben, dass wir unsere Kunden auch gefragt und die haben halt über die Hälfte gesagt, hey, wir würden es cool finden, auch können independent als Unternehmen zu investieren. Jetzt klar, von denen macht es ja schon nicht ganz jeden, aber das ist eine sehr hohe Zahl, die uns auch bestätigt hat, dass auch, Kunden würden cool finden. Und die haben gesagt, hey, komm, das wollen wir machen.
Was haben wir mit dem Geld vor?
Es kommt dann noch auf die Grösse drauf an. Also, was wir sicher machen, ist, also, die Gesamtsumme, die wir reinnehmen, so, was wir sicher machen, ist, das Produkt nochmal ausbauen, die App weiterentwickeln und uns auch nochmal ein bisschen breiter oder passender aufstellen, auch für das zukünftige Wachstum. Weil wir schon noch ein bisschen Pläne haben. Wir sind aktuell 7 Leute, also immer noch sehr ein kleines Team. Wir wollen klein bleiben. Aber es ist schon auch wichtig, dass man die personellen Ressourcen trotzdem auch ein bisschen mitzieht und das auch handeln kann, das Wachstum, das wir jetzt auch ich sage, aktuell wachsen wir so schnell, dass es wirklich fast so ein bisschen grenzwertig ist, mit 7 Leuten zu machen.
Ist ja eigentlich ein schönes Problem.
Ja, das kann man schon sagen. Es ist nicht immer so gewesen. Also es hat gar nicht so den Eindruck erwecken, aber aktuell ist es wirklich, läuft es sehr gut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht zu früh zu viele Leute anstellt, weil Personal ist teuer. Und ich glaube, es hat auch Startups gegeben, die gerade so in der Hype-Phase 2020, 2021 viel Geld bekommen haben, viele Leute angestellt haben und dann plötzlich nicht mehr so einfach zu Geld gekommen sind, Leute wieder müssen entlassen oder auch so schnell Leute angestellt haben, dass sie eigentlich die gar nicht können richtig einschaffen können, dass es dann plötzlich ein bisschen dysfunktional geworden ist, weil zu viele Leute dabei waren. Und das haben wir eigentlich immer vermeiden wollen. Wir haben eigentlich auch immer relativ wenig Geld gehabt. Trotzdem, wenn ich alles, was ich vorhin aufgezählt habe, haben wir eigentlich immer relativ wenig Geld gehabt. Und ich glaube, das war auch gut gewesen, weil es hat uns auch gezwungen, zum sparsam sein. Und ich glaube, gerade, wenn man ja so ein Geschäftsmodell hat, wo man auch sagt, ich will günstige Gebühren haben für Kunden, und für das brauchst du eine tiefe Kostenstruktur, ist es auch mega wichtig, dass man eben auch sparsam ist. Also, das kommt dann alles ein bisschen zusammen.
Was für ein Chef bist du?
Ich bin sehr ein kollegialer Chef. Und ich glaube, das ist ein bisschen dem Fakt geschuldet, dass die ersten zwei Leute, also Nadine und der Beat, die zu Independent Co. sind, also allein gegründet und sie sind dann nach 9 Monaten oder nach mehr, also einem Jahr dazugekommen. Das sind Leute, die ich schon kennt habe. Und wenn du eigentlich mit denen schon einen freundschaftlichen Umgang hast, kannst du dann als Chef auch gar nicht einfach plötzlich anders auftreten. Ich glaube, das wäre nicht authentisch. Und es passt auch nicht zu mir selber als Person. Also ich bin eh mehr so ein der kollaborative Mensch und wir wollen zusammen die Sachen umsetzen und zusammen entscheiden.
Ist aber auch manchmal ein bisschen ein schmaler Grad zwischen so, hey, ich bin dein Chef und gleichzeitig dein Kollege. Wie
tust du das handeln? Ja, extrem. Also, Nadine und der Beat sind gute Freunde von mir, aber jetzt sind sie meine allerbesten Freunde. Und ich habe es eigentlich auch noch gut gefunden, dass ich im Sinn, dass wir jetzt privat schon ab und zu auch noch Sachen zusammen machen, aber dass wir eigentlich auch privat noch selber ein separates Umfeld haben, weil sonst verschmelzt wirklich alles irgendwann ineinander. Das ist noch ein schwieriger. Ja, und im Business-Alltag, gibt es manchmal schon, dass wir Sachen diskutieren und nicht gleicher Meinung sind Und manchmal sage ich, okay, ich kann nicht so starke Meinung, mache es so, wie du willst. Und manchmal sage ich auch einfach, nein, mache es so. Und dann ist es aber auch immer okay, weil ich glaube, im Startup musst du auch sehr viele Entscheidungen treffen und es ist einfach auch wichtig, dass sie getroffen werden. Und wenn wir uns nicht einig sind, das Team, dann ist das meine Rolle als CEO, als Gründer, um einfach nur sagen, und jetzt gehen wir den Weg. Und nachher auch den Kopf herheben, wenn es clever war und wenn es nicht clever war.
Jetzt, wie wichtig sind dir Mentoren auf deinem Weg?
Ich glaube, Mentoren sind eine riesen Chance, gerade wenn du jung gründest. Also ich habe gerade nach dem Studium gegründet und dann hast du eigentlich auch sehr viele Leute, die dir helfen wollen. Wo dich vielleicht selber auch nicht als Konkurrenz gesehen, sondern solche sagen, ja, das ist der Junge, der macht etwas Cooles, dem hilf ich gern. Und das kann man eigentlich auch annehmen und auch sogar suchen. Man kann da wirklich auf Leute zugehen und sagen, gehe in die Richtung, ich habe die Frage, hilfst du mir? Leute sind auch sehr hilfsbereit in der Regel, wenn man sie fragt. Also viel mehr, als man zu denken, sollte man keine falschen Ängste haben. Challenge ist natürlich, dass alle etwas anderes sagen. Du selber kennst dein Business immer noch am besten, kennst auch alle Nuancen, dass man schon auch herlässt und dann aber auch für sich entscheidet und dann, ja, nicht eine Entscheidung trifft, nur weil es jetzt ein Mentor gesagt hat, wo man aber selber eigentlich kein gutes Bauchgefühl hat. In der Regel bestätigt sich, dass dann das Bauchgefühl schon auch etwas wert gewesen wäre.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Also dein grösste Learning jetzt mit Findependent?
Ja, was ich beeindruckend finde, ist, wie weit du eigentlich kommst, wenn du über ein paar Jahre einfach mal konstant jeden Tag am gleichen schaffst. Es gibt ja das Spruch, man sagt, hey, du überschätzt, was du in einem Jahr machen kannst und unterschätzt, was du in 5 oder 10 Jahren machen kannst. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Also wenn ich habe ganz allein gestartet und ich habe die ersten 9 Monate allein geschafft und jetzt sind wir auch schon vorwärts gekommen, dann haben wir mehr Leute und es geht natürlich immer schneller vorwärts. Aber es ist krass, wenn du zurückschaust, 3, 4 Jahre zurückschaust und sagst, hey, der ganze Weg, wo wir jetzt schon gegangen sind, das ist beeindruckend und das können viele Leute, also wenn du ein bisschen Drive hast, kannst du das auch, können das die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, und ich glaube, wichtig ist, dass man halt so Projekte wirklich mal genau angeht. Wenn man es will.
Dein Tipp für junge Gründerinnen und Gründer, du hast gesagt, du hast nach dem Studium ziemlich direkt gegründet, auf was weißt du da, oder was, wenn du jetzt nochmal zurückwürst, was würdest du deinem damals, für Tipps geben?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, gerade nach dem Studium gründen ist nicht schlecht. Hat den Vorteil, dass man noch günstig unterwegs ist, noch nicht so einen teuren Lifestyle hat und dann halt auch mit einem kleinen Lohn oder mit gar keinem Lohn auch auskommt. Und das ist einfach die Realität, wenn man ein Unternehmen startet, dass man am Anfang halt zumindest selber nicht so viel verdient. Und das glaube ich, sollte auch so sein. Man hat noch nicht so viel Berufserfahrung. Das ist sicher wichtig, dass man sich auch mit Leuten umgibt, die vielleicht mehr Erfahrung haben, Leute ins Boot holt, die mehr Erfahrung haben. Oder eben sonst halt in der Rolle vom Mentor. Das ist sicher ein Tipp. Ich glaube, ich würde auch nur in einem Bereich gründen, wo du auch wirklich ein echtes Interesse hast, um darin zu arbeiten. Ein Startup dauert schnell mal 5 oder sogar 10 Jahre. Und wenn du in einem Bereich bist, wo jetzt einfach gerade ein bisschen gehypt wird, aber dich gar nicht fasziniert, dann machst du es nicht 5 oder 10 Jahre. Das ist auch sehr anstrengend. Also du musst wirklich auch etwas haben, auch wenn es mal nicht läuft, sagst, hey, das ist eigentlich insgesamt ist das eine coole Sache und ich arbeite gerne an dem Projekt, weil dann stehst du auch jeden Tag auf und schaffst an dem.
Was machst du, wenn du mal aufstehst und das ist grusig, ja? Wie motivierst du dich selber wieder?
Ja, also ich kann das wirklich sehr, sehr selten. Gerade weil ich eben halt Freude an dem, was wir machen. Es läuft dann nicht immer alles nach Plan. Ich glaube, dann ist halt auch wichtig, dass dich auch aufs Austauschen im Team inne. Wenn du vielleicht gerade down ist vielleicht dein Mitgründer oder dein Teammitglied ist vielleicht gerade nicht down und kann dich auch wieder ein bisschen aufziehen und umkehren.
Jetzt bei Höhlen der Löwen hat er gesagt, ihr hättet gern ein Kundenvermögen von 500 Millionen, die wir verwalten. Jetzt sind wir über 100. Was habt ihr noch so für Ziele in den nächsten 5 Jahren? Was ist eure Vision?
Genau. Die 500 Millionen Kundenvermögen zum Verwalten, das ist der Betrag, den wir brauchen, um profitabel zu werden. Und das ist sicher auch das ganz grosse Ziel. Weil ich glaube, am Schluss ist das Unternehmen nur dann nachhaltig, wenn es auch profitabel ist. Auch auf eigenen Beinen stehen. Wir sind heute durch Investoren finanziert und das ist gut. Aber irgendwann sollte sich ein Unternehmen selber finanzieren. Und auf das ganz grosse Ziel schaffen wir eigentlich.
An was schaffst du gerade im Moment, dass das Ziel wie man dann erreicht.
Aktuell bin ich wirklich sehr viel mit dem Crowdinvesting beschäftigt, das ich vorher schon kurz angeschnitten habe. Das ist jetzt viel auch bei mir, natürlich schon bei unseren Marketing-Leuten, aber auch viel auch bei mir, um die Informationen auch zusammenzustellen. Ja, sonst sind es auch viel, ich sage, so ein langweilige Themen, irgendwelche Statutenänderungen, Kapitalerhöhungen, Finanzierung ist immer das Thema beim CEO. Was auch immer das Thema ist Recruiting, das Hiring. Ist auch etwas, was mir nicht mega Spass macht, aber einfach super wichtig ist. Also wenn du die falschen Leute im Unternehmen hast, dann geht es ziemlich sicher schief. Und wenn ich einfach mich selber gemerkt habe, da musst du einfach wirklich viel Zeit investieren, wenn du es nicht gerne machst, weil wenn du das nicht machst und einfach irgendjemanden anstellst, dann zahlst du nachher sehr einen höheren Preis.
Wie findest du den Platz Schweiz als Startup? Wie ist das Umfeld? Wie findest du, ist es einfach als Startup in der Schweiz zu gründen? Oder?
Ja, also wenn man so mit Leuten redet, die mehr Erfahrung haben, sagen die eigentlich alle, es ist deutlich besser geworden. Und ich habe eigentlich das Gefühl, es ist eigentlich ein gutes Umfeld. Ich denke, was noch am meisten fehlt, ist sicher so die Kultur von der Risikobereitschaft, dass die Leute sagen, hey, ich gehe als unternehmerisches Risiko ein. Und ich glaube, was halt dort das grosse Problem ist, dass halt immer noch das unternehmerische Scheitern dann auch sehr stigmatisiert wird. Und das sollte definitiv nicht sein. Also Hohn, wenn jemand scheitert, ist fehl am Platz. Und es ist auch Neid und Missgunst, wenn mal jemand Erfolg hat mit dem Unternehmen, ist genauso fehl am Platz. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig, Unternehmertum, ganz insgesamt für uns als Land, als Gesellschaft. Und ich denke, also ein Problem ist also sicher kulturell und das andere ist halt, dass es uns auch sehr gut geht. Also wir müssen nicht so viele unternehmerische Risiken nehmen. Man kann sich auch bequemer einrichten, wenn man das will. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, insgesamt hindert das uns manchmal auch, dass wir nicht mehr Unternehmertum haben.
Matthias, danke dir viel mal für das spannende Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit der Findependent.
Danke vielmal.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/podcast/Abit die Schweizer Startup-Serie machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo es Podcasts gibt. Dann verpassen wir sicher auch nicht die wöchentliche Podcast-Folge. Alle Links finden wir wie immer in den Shownotes. Ich wünsche eine schöne Woche und tschüss zusammen.